Ich heiße euch herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des EDCG Podcastes. Und heute darf ich an meiner Seite drei Gäste begrüßen. Zum einen den in letzter Zeit sehr erfolgreichen Dave Grabert, der im, sagen wir mal so, YCS-Ersatzturnier in Lille den dritten Platz belegen konnte und sich da gegen 300 Teilnehmer durchgesetzt hat. Hallo Dave.
Hi.
Dann noch den großen EDCG-Moderator, die Echse, aka Chris. Hallo Chris.
Hallo.
Und zu guter Letzt den wohl korruptesten und durchtriebensten Händler Deutschlands, Atzen Jens. Hallo Jens.
Ja, sehr ruhig, Mann.
Ja, nee, Jens ist schon feiner.
Nee, hallihallo.
Hallihallo. Auf jeden Fall heiße ich euch drei willkommen zum Podcast. Wir reden heute über einige Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Und fangen da auch an mit einer Sache, die schon relativ weit zurückliegt. Und zwar hatten wir eine neue Turnierserie in Deutschland, die LLDS Challenges. Also LLDS steht für Local Legendary Duelist Series. Und das ganze Turnier wurde ja in zwei Teile aufgeteilt. Es gab eine Stage 1. Das waren lokale Turniere, wo sich halt jeweils die ersten beiden, beziehungsweise die ersten vier Spieler für das Finale qualifizieren konnten. Und dann gab es natürlich auch diese Stage 2, die jetzt in Berlin stattgefunden hatte. Und bei dieser Stage 2 haben sich dann halt alle, konnten dann halt alle qualifizierten Spieler mitmachen, die halt eine Invite bekommen haben. Und ja, das war dann halt sozusagen ein neues Turnier. Das Ganze erinnert ein bisschen an ein altes Format. Ich finde so an den Sommer- und Wintercups. Könnt ihr das bestätigen? Findet ihr das auch, dass das so ein bisschen da dran erinnert?
Ein bisschen, ja.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Hat was von den State Open Championships.
Jens, kannst du vielleicht mal erklären für die Leute, die das nicht kennen, was Sommer- und Wintercup früher war?
So ganz kriege ich es, glaube ich, nicht auf die Reihe. Wir hatten in Halle einen Laden und da konnten wir dann irgendwie uns die Quali erspielen. Erster und zweiter Platz wurden halt eingeladen fürs Finale. Damals zum Beispiel der Wintercup in Mannheim. Und dann war da halt Finalturnier mit, weiß nicht, 150 Teilnehmern oder so. Und ja, war halt fast genau das Gleiche.
Jo, du bist ja auch damals bei so einem Wintercup sehr erfolgreich gewesen. Du warst, glaube ich, mal Dritter, oder?
Da war ich mal Dritter, ja. Das war, glaube ich, auch mein einziger
Unglaublich.
Erfolg
Unglaublich.
überhaupt.
Ja. Mit Samurai natürlich.
Genau, da kam das gerade raus mit Phantom Darkness, mit 6 Samurai vereint. Das war ganz cool.
Jo. Auf jeden Fall, was man auch noch sagen kann, war das damals noch zusammengelegt mit Deutschland, Österreich, Schweiz, weil ich weiß auch, Claudio hat das damals gewonnen, diesen Wintercup, aber ich weiß nicht, ob es dann nochmal
Genau.
war, das gab. Also war es noch sozusagen ein Turnier für ganz, für diese ganze deutsche Region.
Genau, da hat er mit Schwarzgeld gewonnen.
Genau. Und wie war das? Also man hat wirklich viele Teilnehmer gehabt bei diesem Finale. Man hatte da 150 Spieler.
Ja, ungefähr waren es, glaube ich. War ordentlich besucht.
Okay. Ja, und jetzt haben wir das ja auch. Also wir haben ja jetzt auch dieses Finale gespielt. Das Problem ist, glaube ich, gewesen, dass wir eine sehr geringe Spielerzahl hatten mit 37 Teilnehmern. Es gab aber auch insgesamt nur 120 Quali-Plätze zu holen. Also man konnte sich ja diese Liste anschauen mit diesen kleinen und großen Qualifiers. Und da hat man ja dann, wenn man das hochrechnet, gemerkt, dass das 120 Plätze maximal hat. War das zu gering angesetzt, findet ihr? Oder war das okay, dass man da sagt, okay, wir begrenzen das wirklich auf 120 Spieler?
Nee, ich fand das gar nicht okay. Es hätten viel mehr Spieler sich quali müssen. Man weiß, dass viele Spieler nicht durch ganz Deutschland fahren. Vor allen Dingen war der Preispool, glaube ich, jetzt auch nicht so toll, dass ich da unbedingt von Stuttgart hier nach Berlin fahren würde. Ja.
Jo.
Es waren, glaube ich, 47, oder? Nicht 37. Das war halt, das Lustige war, Finja startet und die Leute kamen zu mir, Jens, das ist ja wie bei dir in Halle. Das war dann lustig.
Das Lustige war ja, wir hatten
Ja.
die Woche davor in Halle noch ein Turnier. Da waren wir, glaube ich, 70 Spieler. Und
Ja,
dann spielen wir
Ende.
halt dieses Finale. Und das Krasse war ja auch der Staff, der da war. Wir hatten, glaube ich, 14 Leute Staff, oder? Also so, es waren schon viele Konami-Leute da. Und Judges und alles Mögliche.
Die haben halt mit deutlich mehr Leuten gerechnet.
Ja.
Ja, gab sehr viele Deckchecks.
Man hatte Zeit. Ich hab keinen einzigen bekommen.
Nur dir vertrauen so.
Ja.
Ich auch
Und
nicht, glaube ich.
wie sah das eigentlich in Österreich aus? Waren da mehr Leute oder?
Nein, da waren noch weniger.
Noch weniger. Ja, gut, verständlich.
Das war ja dann auch noch das Format vor den, also vor Magiern, bevor sich alles verändert hat. Was kann man zu dem Format sagen? Es gab halt drei große Decks, glaube ich. Es gab einmal das Cosmo-Deck, was ja dann schon seinen vollen Support hatte zu der Zeit. Es gab Burning Abyss. Es gab Pendle Mages, also noch mit Also noch mit, nur mit hier Performages. Und dann gab's halt noch ein bisschen so Anti-Decks, also Satella, sowas in die Richtung. Was hat sich im Endeffekt durchgesetzt? Wir hatten Burning Abyss im Finale.
Zwei
Stück. War es zu dem Zeitpunkt das beste Deck oder waren die einfach gut eingestellt?
Es waren einfach gute Spieler.
Ja, und ich glaube, die waren ziemlich gut darauf eingestellt, was da rumlief.
Jo. Also kann man dazu sagen, im Endeffekt, es kann einfach nicht viel zu sagen, man kann halt einen Tipp geben, dass man da mehr Spieler irgendwie versuchen sollte zu rekrutieren für das ganze Event, dass man vielleicht auch diese Quali-Phasen länger laufen lässt als 2 Monate. Aber ich denke mal, die Leute, die werden, ich habe auch ein bisschen gequatscht mit den Offiziellen, die meinten auch, man wird auf jeden Fall aus den Fehlern lernen und man wird die Serie weiter wohl verfolgen.
Das ja, klingt das war gut. Halt wirklich krass, ne? Ich habe nur eine Quali mitgemacht, weil zeitlich hätte ich es gar nicht geschafft, eine zweite mitzumachen.
Ja, so war es ja.
Hätte Leipzig gewonnen, dann wäre es halt das gewesen, ne? Dann hätte man halt drauf verzichten müssen.
So war es ja zum Beispiel bei mir, ich habe nur eine Quali mitspielen können, zeitlich habe ich es anders nicht geschafft und da habe ich es halt nicht geschafft und darum bin ich dann auch nicht im Endeffekt nach Berlin gefahren. Weil was soll ich da ohne Quali?
Hatte auch nur eine Quali.
Ja, ich hatte auch nur ein Quali-Turnier mitgespielt, weil ich die anderen
ja, das stellt mich hier in Schatten, ist okay.
Ja. Einfach gewinnen.
Ja, ja, genau. Ist in Ordnung.
Was man auch noch sagen kann, was mir auch noch aufgefallen ist, die Verteilung von diesen Quali-Plätzen war auch recht unfair. Gab Turniere, also ich habe das halt mitbekommen, zum Beispiel gab es ja auch ein Turnier im Westen, das ein ganz großes, glaube ich, in Köln. Das hatte
über Dreieich mit
270 Leuten. Das hatte 270 Leute und da gab es halt 4 Quali-Plätze für das ganze Ding. Und wir hatten halt auch in Leipzig bei der Buchmesse so einen Major Stop oder so einen größeren Grand Qualifier. Und die Sache war halt, das Turnier ist auf den Sonntag gelegt worden, nachdem Samstag auf der Buchmesse schon eine Regional war. Und wir hatten dann halt auf der Regional 60 Teilnehmer. Und an dem Sonntag, weil halt keiner Lust hatte, 2x Eintritt für die Buchmesse zu bezahlen, das ist ja dann nochmal extra draufgekommen für die Spieler, hatten wir bei dem LDS Stage 2 Turnier nur 12 Teilnehmer und hatten 4 Quali-Plätze.
Wow.
Ist halt schon hart, also es ist halt komisch auch geplant, also ich glaube, das System, wie es bei den WCQs klappt, das ist besser, dass man sagt, pro Teilnehmer gibt es da Qualis, das ist besser als zu sagen, der erste und zweite qualifiziert sich nur.
Definitiv.
Jo, das hat früher, denke ich mal, besser geklappt, wo Yu-Gi-Oh! Noch so war, dass es halt überall wirklich immer 50, 60 Spieler waren teilweise, dass man dann sagen konnte, okay, die ersten, aber jetzt geht das glaube ich nicht mehr. Die Spielerzahl, die variieren zu sehr.
Jo.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar sollte ja auch noch eine YCS dieses Jahr stattfinden, die YCS Lille. Nun hatten wir diese Terroranschläge in Frankreich, die, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen vor das ganze Turnier stattgefunden hat, abgelaufen sind. Es ist natürlich wirklich eine schlimme Sache, aber was hat das für uns zu bedeuten gehabt? Konami musste eine Entscheidung fällen und die Entscheidung war folgende, dass man gesagt hat, dass die YCS ausfallen wird. Wie waren da eure Stimmung dazu? Hattet ihr schon gebucht oder wie war es bei euch? Ich fange jetzt mal bei Chris an.
Ja, bei mir war es so, wir hatten im Endeffekt nur das Hotel gebucht und wollten ja mit dem Auto hinfahren, aber das Hotel konnte man dann Gott sei Dank noch stornieren, also für uns war das jetzt kein großes Problem.
Okay, Jens, wie war's bei dir?
Na, ich wollte auch mit den Heldenweltleuten Magdeburg, Nino, Chris und so mitfahren. Deswegen war es alles eigentlich organisiert, wie wir da hinkommen und wo wir schlafen. Naja, klar ist dann so eine Meldung irgendwo blöd, weil man wollte halt nochmal alle Leute sehen, wollte denen schöne Weihnachten wünschen und Rutsch und so. Das ist dann leider ausgefallen, weil ich dann auch nicht das CCG-Event mitmachen wollte, was ja dann noch stattgefunden hat, weil ich dann lieber die Geburtstage zugesagt habe, die hier in Halle waren. Familie und Freunde. Und ja, das ist blöd. Ich hätte gern noch Leben mitgemacht, aber ging dann doch nicht mehr.
Okay, und Dave?
Ja, wir hatten halt auch komplett gebucht. Ein paar aus dem Team hatten dann halt storniert gehabt, waren dann auch glücklich, dass sie ein Hotel stornieren konnten. Ich hatte halt mit Ali gequatscht gehabt und er meinte, lass noch, warte noch, die wollen dann noch was organisieren. Da habe ich mir gesagt, gut, ich will lieber ein Turnier spielen, als irgendwie, was weiß ich, zu Hause rumgammeln. Urlaub hatte ich schon genommen, das bringt mir halt nichts. Ja, dann halt gewartet, auch wenn ich nicht stornieren hätte können. Hab dann schon darauf vertraut, dass CCG das da regelt und haben sie auch wunderbar gemacht.
Jo, bei mir war es so, ich hatte auch mit 4 Jungs eine Fahrt geplant, aber wir konnten halt auch ein stornierbares Hotel, wir hatten mal direkt stornieren können. Und ja, dann hieß es halt auf einmal, Complexity Card Gaming macht ein Event. Aber bevor wir dazu kommen, nochmal kurz was zu Lil. Wie findet ihr die Entscheidung? Also war das auf jeden Fall gerechtfertigt, dass man deswegen das absagt? War der Grund hart genug? Oder kann man sich denken, nee, das war halt einfach zu unwahrscheinlich, dass da irgendwas passieren kann oder dass da wirklich sowas zweimal passiert? Das ist halt wirklich immer ein schwieriges Thema. Schau mal, bei Jens, du wolltest was sagen?
Ja, ich finde, ein bisschen haben sie überreagiert, aber so richtig stecke ich da auch nicht drin und weiß nicht, was sie alles entscheiden mussten. Dafür, dass sie dann halt das abgesagt haben. Aber, weiß nicht, das war, glaube ich, in einem Industriegebiet in Lille, wo 1000 Yugi-Leute spielen wollten. Das ist jetzt, weiß ich, nichts, was den Mainstream interessiert würde. Also würde wahrscheinlich auch kein Terrorist da eine Bombe zünden wollen. Von daher ziemlich weit hergeholt, zu sagen, wir müssen es abbrechen, weil wir haben Angst vor einem Terroranschlag bei uns. Aber klar, die Angst besteht halt, ne? Und letztendlich, ich denke mal, sie haben es richtig entschieden.
Okay, Dave?
Das ist so.
Ja, ich vertrete ja da eine ganz andere Ansicht. Ich fand das schon relativ lächerlich. Da nur wegen, weil einmal jetzt ein Terroranschlag durchkam. Ich meine, das ist eh immer um uns herum. Und ich meine, die Terrorstufen ging schon so weit hoch. Ich meine, da war schon so viel Sicherheit gegeben. Also, wir sind ja durch Brüssel gekommen. Da ist an jeder Ecke volle Besetzung von den Leuten, Armeeleuten da gehabt. Also, die waren komplett ausgestattet. Und in Lille war zwar ein bisschen weniger, aber ich denke, im Bahnhof standen da auch genügend Leute rum. Das weiß ich nicht. Also, da war schon einiges an Sicherheit gegeben. Und wie auch Jens meinte, in so einem, weiß ich nicht, Kaff, ob sich das da lohnt, irgendwas zu machen. Ich meine, dann hätten sie es schon wirklich auf Yugi-Spieler direkt absehen müssen. Das wäre, ja.
Was sagst
du dazu? Ich bin da eher geteilter Meinung. Also einerseits kann ich es nachvollziehen, dass sie es abgesagt haben, einfach weil es halt eine schlimme Sache ist, dass sie da ein bisschen übervorsichtig sind, kann man auch irgendwo verstehen. Aber ich meine, sowas ist öfters mal passiert. Ja, sowas passiert halt ab und zu, leider Gottes. Und dann ein paar Wochen später dann direkt sowas abzusagen, also ich meine, das ist Yu-Gi-Oh!, ja. Also, und dann wirklich dir, ach, keine Ahnung, ich kann's, ganz ehrlich, wäre ich in der Position gewesen, ich hätte das Turnier trotzdem veranstaltet. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich Terroristen auf ein Yu-Gi-Turnier gehen, da irgendwas zünden. Und wenn man entsprechend Sicherheitsvorkehrungen hat, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Das sieht man jetzt sogar in Prag, was sie da jetzt veranstalten.
Ich hätte noch einen Kommentar dazu. Es ist halt echt blöd, dass die Gesellschaft, nicht nur die Yugi-Leute, zum Beispiel auch das Fußballspiel in Hannover, was abgesagt wurde, das Länderspiel, dass wir einfach sagen als Gesellschaft, wir haben Respekt vor den Terroristen und lassen jetzt viele Freizeitevents und sonst was ausfallen, weil wir Angst vor Terroranschlägen haben, dass wir ihnen so viel Luft geben und nicht sagen, ja, wir machen trotzdem unser Ding weiter, egal ob er uns stört oder nicht. Das finde ich halt auch blöd, dass die Gesellschaft da so ängstlich geworden ist. Also, ich weiß es nicht. Man hat doch genug Sicherheitsmänner vor Ort gehabt im Stadion in Hannover und hat alle kontrolliert. Warum muss man denn da immer so die Angst vorhaben? Naja. Ist doch so mein Kommentar. Ich finde das halt nicht in Ordnung. Eigentlich sollten wir uns viel mehr zutrauen, weil das sind halt nur einzelne Terroristen. Und jetzt ist einmal was schiefgegangen, aber dafür haben wir ja auch in Europa 20, 25 Anschläge verhindern können in den letzten Jahren. So sehe ich das halt.
Okay.
Naja.
Ja. Was ich dazu noch sagen kann, ich habe ja da ein paar Sachen auch gehört. Und also das alles hören sagen, ich kann da natürlich nichts bestätigen. Aber soweit ich weiß, kam die Entscheidung auch jetzt nicht von Konami Europa direkt. Die Entscheidung, die kam wohl auch von sagen wir mal, weiter oben, dass das Event nicht stattfinden darf. Und ich glaube auch so, wie ich die europäischen Leute einschätze, also gerade, sagen wir mal, so Leute wie Adrian, der da auch die Verantwortung trägt für solche Events, ich glaube, der hätte das auch durchgezogen. Aber ich denke mal, dass da halt einfach irgendwo die Chefs gesagt haben, nee, das ist uns nix. Ich glaube, da sind ja auch die Japaner von ihrer Mentalität ja noch ein bisschen vorsichtiger. Jo. Na gut. Ja, auf jeden Fall, das Turnier wurde abgesagt. Im Endeffekt kann man es jetzt eh nicht mehr ändern, die Zeit ist eh vorbei. Und damit kommen wir aber zu einer anderen Sache. Und da möchte ich erstmal kurz so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Ja, das Event wurde gecancelt. Dann hielt es noch eine kurze Zeit lang, man versuchte, ein Ersatzevent zu organisieren. Das zeigt ja auch nochmal, dass wirklich die Leute versucht haben, da auch was noch zu steppen. Aber das war dann halt auch nicht möglich, gerade dadurch, dass es dann noch irgendwie wohl in Belgien eine erhöhte Sicherheitsstufe gab und dass das Land dann auch wirklich, glaube ich, ein, zwei Tage abgeriegelt worden ist. Dementsprechend hat sich dann ein Team zusammengefunden, und zwar ist das Complexity Card Gaming. Und die haben sich dann auf ein Mammutprojekt eingelassen. Die haben dann in anderthalb Wochen eine YCS, also sozusagen dieses YCS-Ersatzturnier stattfinden lassen, das CCG Major Event in Lille. Und haben, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, die haben in 9 oder 10 Tagen haben die eine Location gefunden, die sie auch bekommen, haben sich um die Organisation in der Location gekümmert, haben ihre Fahrten sozusagen vielleicht nochmal umgebucht oder ihre Hotels neu gebucht, haben organisiert, dass wir dort ein Catering haben, ein komplettes, haben sich um den Stand gekümmert halt, es müsste eine Security organisiert werden und ich glaube noch 3, 4 andere Sachen, die mir auch gerade nicht einfallen, die alle geplant worden mussten. Zum Beispiel, was auch noch so eine Sache ist, der Teilnahmebon. Es gab ja dann auch ein Sponsoring über Ultimate Guard, das ist alles spontan gewesen, dass die dann noch Deckboxen und alles gesponsert haben, damit wir überhaupt den Spielern, die da waren, einen Stadtgoodie geben konnten. Ja, und auf jeden Fall, und dieses Turnier, das wollen wir jetzt noch ein bisschen so in den Blickpunkt rücken, vielleicht in den Fokus, weil das auch an vielen leider vorbeigegangen ist. Auch gerade hier auf ECG ist mir das aufgefallen. Und wir reden einfach mal darüber. Da möchte ich erstmal zu Dave kommen, der ja auch nun dort war. Also, wie war dann dein Ersteindruck so von der ganzen Veranstaltung an sich?
Es war echt angenehm. Na gut, der Raum, der war ein bisschen schlecht beleuchtet im Dunkeln, aber das ging dann schon. Aber die Stimmung war halt auch echt positiv. Ich glaube, weil auch alle Spieler, die da waren, größtenteils glücklich waren, dass sie noch irgendwie diese Reise nutzen konnten, weil die konnten alle nicht turnieren, größtenteils. Und zwar war ja eine viel positivere Stimmung als sonst bei vielen Yu-Gi-Turnieren so. Auch ruhiger.
Das ist mir auch aufgefallen, es war auch eine sehr ehrliche Stimmung. Also, ich habe noch nie ein Yu-Gi-Turnier erlebt, wo so viel Zeug zurückgegeben worden ist und so wenig geklaut worden ist. Es ist wirklich nur an dem ganzen Turnier an 2 Tagen eine einzige Deckbox, glaube ich, weggekommen. Es gab einen Typ, der war ultra krass, der hat einen Autoschlüssel gefunden, hat ihn zurückgebracht. Der hat mehrere Deckboxen gefunden, hat die zurückgebracht und zwar immer alles da. Der war einfach Wahnsinn. Also ich habe noch nie so viele ehrliche Leute bei einem Yu-Gi-Event erlebt. Das war echt, da muss ich Dave unterstützen, es war eine krasse Stimmung vor Ort. Es war natürlich auch alles sehr gespannt. Ich kann das ja ein bisschen von intern berichten. Ich war ja auch dort als Judge. Und wir hatten natürlich alle so Angst, dass das Event floppt, dass nicht genug Spieler kommen. Und als dann die Pre-Registration war, die Leute in die Halle strömen konnten, und wir gemerkt haben, okay, das lohnt sich, wir haben genug Spieler zusammengekriegt, wir waren ja dann auch 240 Leute, wir waren einfach glücklich, dass das alles so weit geklappt hat und dass wir das auch ohne Minus beenden konnten, das ganze Turnier, dass wir halt mit einem Plus-Minus-Null da rausgegangen sind. Dann mal die Frage an Chris und an Jens, habt ihr davon viel mitbekommen, weil ihr ja nicht da wart?
Natürlich als, dadurch, dass ich halt allgemein moderiere, mitbekommen, da ich den Stream und so weiter verlinken konnte, habe im Endeffekt auch den Stream am Samstag geguckt, Sonntag eher weniger. Dadurch, dass ich bei CCG auch ein bisschen intern mit dabei bin, habe ich das auch bei organisatorischen kleinen wenig mitbekommen. Dazu nochmal Props an Alex, der hat das ja anscheinend richtig viel mit organisiert. Und ja, also Feature-Matches waren ganz gut, Stream ist ab und zu ein bisschen ausgefallen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das an meinem Internet liegt oder nicht. Ansonsten, Carriage war gut geregelt, dass die Kommentatoren immer wieder gewechselt haben. War anscheinend eine lockere Stimmung bei euch da drüben, hat mir gefallen.
Ja, und bei mir war es halt so, dass ich halt von Norm Bescheid bekommen habe, dass sie einen Ersatzturnier planen. Hat mich halt gefragt, ob ich noch ein bisschen Geld locker machen kann, damit sie ein bisschen liquider sind und das alles bezahlen können. Und ansonsten, ja, ich bin ja dann nicht mitgefahren, weil wir unser Hotel schon storniert hatten. Hab mich dann für Familie entschieden und hab dann Sonntag, ich glaube, die Top 8 bis zum Finale oder so noch so nebenbei verfolgt. Und auch ganz lustige Situationen waren da so im auf Twitch. Habe ich euch ja mal gegrüßt, als ich da Dave gerade spielen sehen habe. Und das Geile war halt auch, als er da seine Tech-Card, diesen Xaver Palomu oder so rausgeholt hat und das Beast gebracht hat, ich dann erstmal auf den Markt geguckt und gesehen, wie die sekundenweise immer weniger wurden. Das gleiche auch im Finale dann bei diesem mechanischen Hund. Da waren, ich glaube, 200 Stück drauf. Dann kommt der per Pendelbeschwörung. 2 Stunden später sind nur noch 20 da. Das war ganz lustig. Das ist so das, was ich von dem CCG-Event mitbekommen habe. Aber großen Respekt an das ganze Team, dass sie das in den ein, zwei Wochen da auf die Beine stellen konnten. Ich hatte vor allem mein Bedenken, was sie da so mit dem Twitch, ob sie da die ganze Technik da hinbekommen und alles aufbauen können, weil es ja dann doch etwas stressig, mehr als die letzten Major Events, ne? Die hatten immer so 120 bis 150 Leute. Und da bist du unterbesetzt. Was hast du gesagt, Max? 6 Schiedsrichter wart ihr?
Wir waren für 220 Leute, waren wir 6 Judges.
Das ist mega wenig. Und trotzdem Respekt, dass ihr es alle so gut hinbekommen habt. Dass man hat als Zuschauer gar nicht mitbekommen, dass ihr da Stress habt. Das war einfach gemütlich, dazu zu gucken. Und ja,
nö. Oh, definitiv. Hat
mir gefallen.
Herausragende Leistung war das.
Jo, dann kommen wir mal noch zu ein paar anderen Sachen zu dem Event. Und zwar möchte ich noch mal ein bisschen was über Frankreich so sagen, weil wir das ja sonst auch mal machen, wenn wir irgendwo anders sind, um den Leuten vielleicht mal so ein bisschen auch einen Eindruck zu vermitteln. Da werde ich jetzt ein bisschen mehr mit Dave quatschen. Und zwar erstmal so, Dave, dein Eindruck von Frankreich oder allgemein von Lille als Stadt.
Ich habe nicht viel davon gesehen.
Ach so?
Wusstest du so viel? Ich kam an, Johannes hat halt alles schon gewartet gehabt. Und die anderen Leute, weil ich ja ein bisschen später erst hinkam, dann sind wir halt zum Hotel, haben ein bisschen noch gespielt gehabt, bis zum Abend. Ja, dann war es halt Abend, haben was gegessen und dann haben wir einfach nur noch da gesessen und ein bisschen Deck gebaut und Side-Deck. Und dann hieß es halt auch nur noch pennen und dann war das Turnier. Also war echt nicht viel Zeit.
Was mir aufgefallen ist, also wir sind ja ein paar Abende Metro gefahren. Also ich finde diese Metro schon ganz schön beklemmt und eng. Also da finde ich schon so eine U-Bahn in Deutschland oder so einfach eine Straßenbahn finde ich da schon schöner als diese Metro. Das müsst ihr euch so vorstellen, das sind so kleine Waggons, die dann halt im Untergrund fährt. Die Türen gehen alle automatisch auf. Und wir hatten sogar noch das Problem, dass unsere Metro so voll war, dass einer von uns nicht reingepasst hat in die Metro. Und wir mussten dann eine Station später nochmal aussteigen, mussten denjenigen nachholen, dass der dann hinterhergekommen ist und sind dann mit der nächsten gefahren. Das war echt ganz schön beklemmt, die ganze Sache. Was mir auch noch aufgefallen ist, die Franzosen, die haben ja auch wie die Italiener keinen Flaschenpfand. Und das merkt man. Also wir sind in einem Viertel gewesen, da haben die Leute wirklich aus ihrem fahrenden Auto aus ihre Dosen geworfen. Das ist halt schon ganz schön übel. Also ich bin ganz froh, dass wir das in Deutschland haben mit dem Pfand. Das macht alles so ein bisschen ordentlicher. Ja.
Schöne Grüße an Erik an dieser Stelle, der heute 26 wird.
Ja. Auf jeden Fall, dann kommen wir noch ein bisschen mehr aufs Yugi zu sprechen, und zwar das Turnier an sich. Wir hatten ein komplett neues Meta, dadurch, dass ein neues Structure Deck erschienen ist, und zwar das Master of Pendulum Structure Deck. Das hat uns einige neue Karten gebracht, alles basierend rund um Pendulum-Mechanik. Und was hat sich damit geändert? Also ich glaube, man kann echt sagen, dass dieses Master of Pendulum Deck das erste Deck ist, wo man wirklich auch kombinieren kann, wo man jetzt sagen kann, das ist kein Helm-Deck, das ist kein Anti-Deck, das ist dann doch eher schon so ein kombinierstarkes Deck. Wie ist da eure Meinung zu?
Sehe ich so ziemlich genauso. Das ist die Vorhut, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich die erste Stage vom Pendelmeter, sage ich jetzt mal. Weil ab jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, du kannst alles kombinieren, das funktioniert einfach. Das ist einfach so.
Jo, davor gab es ja Magi Spector und Klee als Pendeldecks, aber die waren ja beide mehr so anti angesetzt.
Ach, Klee wurde nie als
Pendeldeck. Die kannst du auch nicht kombinieren, das hat
ja,
viel zu viel Klee beschränkt.
Ist was ja, Klee ist wieder was anderes, das war eine andere Zeit.
Das war erst um das Pendel, um die Mechanik kennenzulernen, das würde genau. Ich so sagen. Ja.
War eine schlimme Zeit.
Ja, eine ganz schlimme Zeit.
Ja.
Gut, Minus 800.
Sonst die Eindrücke von dem Deck, also was bringt das für Optionen jetzt gerade Dave, dass du ja damit auch sehr erfolgreich gespielt hast?
Ja, du hattest jetzt endlich die Möglichkeit, mit dieser Mechanik um Backrow rumzuspielen, also mit diesen neuen Pendel Mages. Du konntest halt Backrow wegschießen, Monster wegschießen, also sowas wie Vanity Fiend und Majesty Fiend waren dann schon wieder egal. Die altbekannten Floodgate-Monster. Und ja, ich meine, antimagischer Duft natürlich, aber der Rest an Karten konntest alles umspielen. Du konntest ein riesiges Setup starten mit dem Wisdom Eye. Der Joker macht weiterhin auch im nächsten Format, wird er noch so viel Powerplays oder überhaupt Plays Konstanz bringen in dem Deck. Denn Pendulum Call, was dann diese Wavering Eyes auch konnte, auch so wichtig gewesen und dir sofort alles brachte. Also es war dann schon auch ein Riesenschub für diese Pendulum-Decks, die jetzt sind, dass man das einfach spielen kann und einfach integrieren kann, weil die Engine nicht, sag ich mal, so groß ist.
Okay. Jo, Jens, was ist dein Eindruck vom Pendulum Mages?
Der ist noch nicht ganz so groß. Also, ja, Joker muss gut sein. Und ansonsten, ja, ich habe da auch schon wieder 2-3 Wochen nicht gespielt. Das Deck gibt es gerade mal seit Anfang Dezember.
Also kannst du immer so deine Sachen, was du auf Market merkst, ob sich da was verändert.
Ja, naja, Joker ist gut. Wäre nicht das Deck. Also, also naja, ich glaube, die warten halt alle auf Bosch. Da wird dann halt
raus. Ja, das Ding ist, das Deck ist jetzt einen Monat da, um da zu sein. Und ab Januar ist es wieder weg. Wahrscheinlich, einfach weil wir mit Pepe eine deutlich bessere Option jetzt drauf haben. Das ist einfach nochmal Pendel Magician plus auf Crack, wenn du so möchtest.
Okay. Dann kommen wir auch nochmal zum Top-Cut von dem ganzen Turnier, wo man dann auch so ein bisschen die Entwicklung vom Meta sieht. Am ersten Mal so an sich das Meta-Breakdown, wir hatten PEPE, also diese ganze, wir hatten 22% PEPE mit Magicians, dann hatten wir Odd-Eyed Magicians nochmal 19%, also 40%. Dann PEPE mit Magi Spectre, das ist auch nochmal 8%. Man kann halt sagen, wir haben eine 50%ige Beteiligung von Pendeldecks dann bei diesem Turnier gehabt. Dann hatten wir 16% Cosmo, 3% Burning Abyss und 6% Satella. Ja, und dann halt sonstige. Jo.
Ja.
Von diesem Meta-Breakdown sind dann in den Tops verblieben. Wenn man sich die Statistik anschaut, 7 PEPE Magicians, 4 Odd Eyes Magicians, und 2 Magi Spectre Magicians, das heißt, wir hatten insgesamt von 16 Top-Decks 13 mal Magician-Pendel-Decks, plus ein Star Seraph Wombokum, was auch mit Pendel-Engine spielt, also wir hatten 14 Decks mit Pendel-Mechanik in den Top, was halt eine sehr klare Sprache spricht, und dann hatten wir noch ein Satella Knight und ein Burning Abyss. Was natürlich jetzt hier fehlt, ist Cosmo, und da auch direkt meine Frage, warum schafft's Cosmo nicht, bei so einem Event zu toppen, obwohl es relativ gut vertreten ist mit 16%.
Soll ich anfangen?
Ja,
haben wir da gespielt. Das Problem war, es hat derbe Probleme. Also, Cosmo will nicht anfangen. So, es lässt den Gegner anfangen, Gegner spielt Apex, Cosmo kann aufleben. Und das hat man im ganzen Turnier, den ganzen Tag gesehen. Gegner gibt ihm Apex Unicorn, Cosmo guckt aus seiner Hand, gibt auf. So ungefähr. Ich meine, der wollte auch spielen, aber es hat nicht funktioniert. Dazu kommt durch diese Pendulum Mages, dass sie einfach eine 8er-Scale haben und die Leute dann 3 Chaos Hunter ins Board genommen haben. Und Chaos Hunter war schlecht, wenn man es unchain musste, so als Special Summon Effekt gegen Cosmo. Ja, aber wenn du einfach vorher hinlegst, dann war das einfach so, ja, ich hab gewonnen. Und dann lief das ganze Turnier durch. Ich habe auch gegen einen Cosmo gespielt mit Artifact Engine. War schon eklig, wenn man einen Backrow schießt und kommt so ein scheiß Moraltag. Aber der hat mir Warning auf 5 Pendulum-Monster gegeben, ich habe immer noch gewonnen, weil einfach dieser Absolute-Dragon auch so viel gemacht hat. Die können nicht angreifen, danach kommt der Vortex-Dragon. Ja, sollte mir egal sein.
Jetzt
ja.
Noch sagen?
Ja, ich habe gerade so drüber nachgedacht, dass die ganzen Pepe-Decks ja auch auf Synchros Chance hatten und mit dem Ignis da halt einen nicht zählenden Effekt hatten, ne? Um zum Beispiel auch mal so ein Darkness-Treuer wegzumachen.
Jo, das passiert halt im Spiel dann immer mal.
Und dann auch der Meta-Burst, der verhindert, dass die dann ihre Effekte nutzen können, wenn die kaputt gehen. Das ist halt schon Wahnsinn.
Ja. Und ich meine, ich war jetzt nicht da, aber haben sie schon alle so eingestellt mit Anti-Spell-Fragments-Main? Ich denke mal nicht, ne?
Ja, doch. War doch, schon ja. Viel. Also Satella und BA hast du damit gesehen, die
Cosmos machen das ja inzwischen auch schon. Einfach weil sie es sonst nicht mehr mithalten können mit dem Zeug. Und ich denke mal, damals in Lier wahrscheinlich noch nicht so, ne?
Ja. Ich glaube, in den Cosmo-Decks selbst nicht.
Ja, trotzdem wird das Deck noch ein bisschen schwerer gehabt haben.
Ich glaube eher im Board, dass die dann den Duft gespielt haben.
Genau.
Ja, dann haben wir einen Satella, einen Burning Abyss.
Ja. Duft.deck.
Duft.deck. Also, es ist irgendwie interessant, man hat wieder so eine Entwicklung wie zu Necrots-Zeiten. Man spielt halt entweder Necrots oder man spielt Mistake. Jetzt haben wir halt das Label, man spielt entweder Pendel oder man spielt antimagischer Duft. Also, ihr habt die Wahl, entscheidet euch.
Willkommen bei Yu-Gi-Oh!
Ja.
Wir spielen alle Pendel.
Also, ja, aber die Decks hatten dann, wie ich vorher auch schon sagte, das gleiche Problem wie Cosmo. Also, ich meine, die hatten dann hatten das Problem nicht, wenn sie einen Würfelwurf gewonnen haben, weil die wollten selbst anfangen. Das Problem ist, einige Apex-Spieler, die ihr Deck verstanden hatten, haben auch selber angefangen, legen dann halt ein Board hin, dann macht er halt so ein komisches Burning Abyss oder Satella nichts, vor allen Dingen, wenn die erst drei Traps setzen müssen und der Gegner nimmt dir schon mal vorher alles. Also es ist halt der Unterschied mit dem, weil früher war es immer so, ich lasse immer den Gegner anfangen, dadurch haben diese Decks immer diesen Vorteil haben können, dass Floodgates das Spiel gewinnen. Und sobald der Gegner anfängt und dir einfach ein Board hinlegt, was du nicht gut handeln kannst, machst du halt nichts. Kommst du gar nicht ins Spiel.
Okay. Gut. Dann hatten wir aber noch ein, zwei Wochen später ein weiteres Event. Und zwar gab es ein RG-Event in den USA. Und da habe ich jetzt leider keinen Breakdown, was wie oft gespielt wurde. Ich habe aber die Top 16 Decklisten. Die habt ihr ja auch vor euch. Und wenn man die schon wieder wiederum sieht, dann sieht man, dass sich da nochmal alles ein bisschen weiterentwickelt hat. Wir haben da auch wieder mehrere Cosmo-Decks, ich glaube 4-5 Stück sogar. Und
ja.
Da ist jetzt die Frage, sind die jetzt einfach dann besser eingestellt gewesen oder ist das. Das ist eigentlich echt
eine gute Sache.
Ich will immer noch kurz betonen. Wir hatten in dem Format vorher, ist in den USA so, dass kaum jemand dort Cosmo gespielt hat, weil es halt einfach irgendwie nichts gewonnen hat. Und bei uns in Europa haben alle Cosmo gespielt, weil es halt zu gut war. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt haben wir halt alle kein Cosmo gespielt und die spielen auf einmal alle Cosmo. Wie kommt das?
Na, wenn ich zum Beispiel schon die erste Liste sehe von Porkuber, da kriege ich als Pendelspieler schon wieder Krebs. Das sind 3 Max C, 3 Effect Mailer, 3 MST, 3 Timespace Trap Hole und dann das Side-Deck. 3 Spell Shattering Arrow, 3 Fairy Winds, 3 Anti-Spell Regnance, 3 Grand of Horn of Heaven. Es ist klar, dass der Pendel nicht großartig viel machen kann, wenn er sowas reinkommt. Und wenn er wirklich konstant alles davon gezogen hat, ist es verständlich, wo man Tops kam. Wenn die alle so aussehen, die Decks, ich scroll gerade so ein bisschen runter, sieht so aus, dann ist das durchaus nachvollziehbar.
Die Decks waren eindeutig besser eingestellt gegen dieses ja neue Pepe. Ich meine, es war ja dann zu dem Zeitpunkt etwas neuer durch Magicians, dann gab es schon ein Referenzturnier, halt Lil, was man sich ein bisschen was abgucken konnte und gucken, was die anderen so spielen, worauf man sich einstellen kann. Und dadurch konnten die halt auch sehr, sehr gut gegenspielen.
Jo. Gut, dann gab es auch wieder einen Sieger dort, und zwar hat da Pendulum Magician sich trotzdem durchsetzen können. Und da habe ich jemanden gesehen, ich weiß nicht, ob ihr diesen kennt, das ist so ein unbekannterer Spieler, der heißt Patrick Hoban. Und der hat wohl von Dave einige Techs übernommen, so wie es aussieht. Dave, wie findest du das, ist der einfach deinen Xable Palomoro übernimmt?
Ich fand's gut, ich habe mich ja schon gefreut, ich habe ja schon vorher gesagt gehabt, so wenn Hoban mitspielt, spielt er entweder mein Deck oder nicht mit. Also entweder diesen Tech oder nicht mit. Und ich habe auch gesagt, er wird einfach irgendwas spielen, was hart auf diesen Naturia Beast Block spielt. Und er hat das genau das gemacht. Ich habe ja zwar mit mehr Scoldings gerechnet gehabt, aber er hat es dann halt ein bisschen flexibler umgesetzt mit 3 Instant Fusions. Einfach Player discountert auch alles. Und war schon lustig, weil er konnte auch jedes Spiel wahrscheinlich anfangen. Ich meine, alle wundern sich, warum fängt er an.
Ich habe die Liste dann auch mal angeguckt und das wundert mich total. Der spielt ein Garnet mit 3 Brilliant Fusion, wie soll denn das klappen? Wenn du den irgendwie auf der Starthand hast, dann sind 3 Brilliant Fusion nichts mehr oder so.
Man kann
oder auch 3 Instant Fusion mit einem Noden. Na gut, das geht vielleicht noch, aber.
Die Sache ist ja, es geht ja nicht darum, dass du die Karten mehrmals aktivieren möchtest. Es geht darum, dass du die Karten ziehst. Ja, und wenn du halt 3 Instant Fusion und 3 mal Brilliant Fusion ziehst, ist halt die Wahrscheinlichkeit natürlich um einiges höher, dass du die auf der Starthand hast. Bei einem Garnet ist es wiederum genau andersrum. Du möchtest möglichst zwar immer einen Garnet im Deck haben, möchtest den aber auch möglichst selten ziehen, deswegen spielst du den einmal, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du den auf Starthand hast, 15% beträgt. Wenn du das jetzt hochrechnest, das sind 15%, das ist wie vielte Spiel? Das ist jedes fünfte Spiel in der Theorie. Das fünfte oder sechste Spiel ziehst du den dann halt einmal. Und du kannst halt pro Match, also pro 3 Spiele, kannst du halt eins abgeben, weil du halt die schlechte Starthand hast. Deswegen ist es halt vertretbar, mit einem zu spielen. Ja, und die Instant Fusion und Brilliant Fusion spielst du halt einfach 3-mal, dass du die ziehst.
Ja, okay. Das sah trotzdem auf den ersten Blick komisch aus für mich. Aber gut. Wenn das klappt, wenn er sagt, das läuft, dann läuft das. Und der Zyklocker, den habe ich auch öfters jetzt gesehen im Side-Deck. Das ist auch wieder
beliebter geworden, oder?
Ja. Naja, das ist ja dann wie Prag im Februar, ne? Wo ihr ja auch ganz gut wart. Da hat man den Blocker auch öfters gesehen. Achso, ja. Auf so einer Deckliste.
Weil er weit Pyros konnte.
Auf irgendeiner Deckliste hat man dann aber nicht gesehen, jetzt, ich glaube.
Naja, auf jeden Fall, was kann man noch zur Hobenliste sagen? Also es ist halt wirklich sehr, sehr darauf spezialisiert, dass man halt anfängt und am besten zwei Rang-4-Exits bauen kann, also diesen König der wilden Kobolde und halt noch irgendwas zum Schutz, also meistens, er hat halt meistens den Ptolemaios gelegt und dann halt später einen Pleiades zu legen, um halt seine Turia-Bis eigentlich zu 100% abzusichern. Es gibt ja, glaube ich, fast gar nichts mehr in diesem Deck, was dann verhindert, dass du Turia-Bis wegbekommst. Ich hätte halt sehr stark interessiert, wie seine Matchups gegen Cosmo waren. Wie die Spieler ausgegangen sind, das wäre noch eine interessante Sache gewesen.
Vielleicht kommt ja noch ein Turnier-Report. Macht er ja öfters mal, glaube ich.
Gut, aber Cosmo ist ja an sich nicht so schwer. Also ich meine, gut, die waren drauf eingestellt, Max Silvailer. Aber wenn sie nicht durchkommen durch den Trapez-Magician, dann kannst du dich halt nicht und du grindest die halt kaputt.
Okay. Dann gab es aber auch noch eine andere interessante Liste, fand ich, und zwar die von dem, sagen wir mal, hohen Mitstreiter. Den Desmond Johnson, also man kann ja sagen, Hoben hat so eine Vierer-Klicke oder in den USA, also Desmond ist immer dabei und noch zwei andere.
Leverage,
ja. Genau. Das sind halt immer so die vier, die miteinander bauen und testen. Und das fand ich auch ganz interessant, weil Desmond hat halt nicht Hoben-Liste gespielt, sondern mal wohl seine eigene Liste. Und er hat halt eine Engine gespielt mit Uni-Zombie und mit Zuki. Habt ihr euch das angeguckt, oder?
Ich seh's gerade, ja.
Ihr seht's gerade.
Ich such's gerade noch.
Das ist eins drüber.
Dave, hast du dich damit mal beschäftigt, warum man das so spielt?
Ja, es ist eindeutig auf Hoben gewachsen, weil Hoben hat vor einem Monat oder so einen Artikel veröffentlicht, warum Exceeds im Pendulum schlecht sind. Und er wollte das mit Synchros bauen. Ich meine, ich habe selbst probiert. Ich habe keinen Unizombie. Ich wusste nicht mal, dass der Tuner ist.
Und, der ist Tuner.
Ja, und genau deswegen hat er das halt gespielt, weil er kriegt halt alle seine Extra-Deck-Monster, seine Pendulum-Monster wieder ins Extra-Deck und macht einfach nur Synchro. Und dann liegen da halt auch zwei dicke Synchros auf dem Board. Ich meine, kannst du auch nicht so gut handeln. Ich finde sie nur momentan nicht so flexibel, die Synchros.
Hat er eigentlich schon ein dickes hingelegt? Er hat ja gar nicht so im Extra-Deck. Er hat einen Moonlight, Rose Dragon, einen Omega.
Und zwei Ignisse.
Ja, aber Ignis zerlegt
ist so geil. Und diesen Scarlet Red Dragon.
Ja. Wow,
denn das bringt alles.
Ein Ignis zerlegen ist schon gut, weil es Field extrem strong ist.
Okay. Ja, und was dann auch noch auffällt, der spielt mit Swarm Nightmare. Die Karte finde ich auch sehr interessant. Weil die ist, dass die zwei Darks braucht.
Ja, da kann er ja den Uni-Zombie nehmen, ne? Da kann ja irgendwie Stufe variieren. Ja. Und einen Skycrapper-Joker, ne? Mehr nicht.
Ja.
Ja. Scheint ja öfters vorzukommen dann.
Okay. Gut, dann das auf jeden Fall zu den Listen. Und damit, denke ich mal, können wir die ganze Sache erstmal abschließen zum aktuellen Meta. Da haben wir jetzt auch genug drüber gequatscht. Gibt's noch irgendwas zu sagen abschließend von Lil? Wie geht's weiter bei CCG? Jens, hast du da Infos?
Ja, ich habe Infos, darf sie aber nicht verraten. Das wird dann wahrscheinlich alles im neuen Jahr das Team selber vorstellen.
Aber es gibt auf jeden Fall Pläne für die Zukunft.
Ja, sicher. Sie wollen einiges verändern. Sie bleiben weiter am Ball. Haben ja jetzt ein gutes Team aufgestellt mit dem Alex und mit James und wie sie alle heißen. Ich denke mal, das wird weiter gut laufen. Auch wenn Norm jetzt ein bisschen Abstand nimmt, weil er halt viel zu tun hat auf Arbeit. Aber die werden noch ihr Ding machen nächstes Jahr.
Okay. Gut, dann kommen wir zur YCS Prag. Also nicht zur alten YCS Prag vom letzten Jahr, sondern zur neuen von diesem Jahr.
Und es geht weiter.
Prag 2.0.
Prag-Eskalation 2.0.
Pragiale.
Ja gut, letztes Jahr, ich finde es ganz interessant, weil letztes Jahr war, glaube ich, der erste Podcast auch über die YCS Prag. Jetzt schließt sich der Kreis zum Jahresende. Und was kann man zu Prag sagen? Also beim ersten Mal wussten wir ja nicht, was uns erwartet. Viele hatten halt gesagt, Prag ist eine schöne Stadt. Und ich glaube, nachdem letztes Jahr dort die YCS stattgefunden hat und wir alle vier dort vor Ort waren, können wir diesen Eindruck wohl bestätigen.
Ja, klar.
Was macht Prag so besonders nochmal für die Leute, die vielleicht den alten Podcast auch nicht kennen?
Ja, Schnaps.
Du sparst Geld.
Genau, günstig. Eine schöne Innenstadt. Karlsbrücke.
Ja, Kultur. Geil. Also, ich muss mal sagen, wir haben ja jetzt auch schon gebucht. Ich habe direkt am Tag, an dem es bekannt gegeben worden ist, direkt abends gebucht. Und so, wir sind direkt in dem Hotel, was am nächsten an der Location ist. Wir laufen, glaube ich, 200 Meter. und Preise, die man dafür zahlt. Also ich sag mal, wenn ich in Deutschland ein Hotel direkt neben der Location haben möchte, bezahle ich das 4- bis 5-fache
von dem, was wir
im Park bezahlt haben.
Nochmal danke an der Stelle, dass du das Hotel gesagt hast.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Prag, eine ultra günstige Stadt. Ich weiß, das letztes Jahr war auch nicht so super groß, es waren 600 Teilnehmer.
Das lag daran, dass es 3 Wochen vorher nur angekündigt wurde.
Genau, die hatten die Voices erst 3 Wochen vorher angekündigt. Und wenn, ich denke mal, wenn jetzt die Leute alle so merken, okay, Park, davon haben alle letztes Jahr geschwärmt. Und wir haben halt mehr Zeit, das alles zu planen, zu organisieren, dann wird das um einiges größer werden dieses Jahr.
Also, naja. Ich bin
sehr gespannt. Aber es gibt auch noch eine andere Sache, die das vielleicht schmildert, aber ganz ehrlich, wer deswegen nicht kommt, der hat auch einen Schuss nicht gehört. Wir haben nämlich neue Sicherheitsvorkehrungen bei der YCS. Also die haben dafür gesorgt, dass es schon viele Diskussionen darüber gab. Und die Sicherheitsvorkehrungen, die sind ganz schön extrem. Und zwar darf jeder Spieler, also wenn man jetzt wirklich nach diesen Richtlinien geht, die da im Internet stehen, es darf jeder Spieler einen Rucksack oder eine Tasche mit in die Halle nehmen, darf in die Main-Halle allerdings seinen Rucksack nicht mitnehmen, der muss wohl vorher in einem Extraraum abgestellt werden. Und jeder Spieler darf lediglich seine Deckbox, seine Spielmatte, ja, und vielleicht Lifepoint-Set oder sowas mit in die Halle nehmen. Ja, was passiert mit den anderen Sachen? Die bleiben dann halt in dieser Halle wohl liegen und werden verwahrt. Und es gibt wohl wir haben es schon getauft, das Tauschghetto. Es gibt eine extra Halle, in das alle Spieler ihre Trade-Miner mit reinnehmen dürfen, weil die nämlich nicht in die Main-Halle mitgenommen werden dürfen. Ja, sehr extrem kam es dazu. Ich denke, es wird allen klar sein, die Anschläge in Paris, die dann noch nachwirken. Die ganze Sache wird ja auch erst in 2 Monaten stattfinden. Vielleicht hat sich bis dahin noch irgendwas gelockert. Aber wie findet ihr diese Sicherheitsmaßnahmen?
Behindert.
Ja.
Ja, man kann es auch netter ausdrücken.
Auf gut Deutsch ist es wirklich... Das ist behindert. Dumm, ja. Also es ist einfach dumm. Es ist übervorsichtig. Das ist auf höchstem Niveau einfach nur dämlich. Ja. Kann ich nur so sagen. Man kann es übertreiben, weil... Ganz ehrlich, was soll ich in meiner Tasche haben? Wenn sie die Tasche beim Reingehen kontrollieren, kommt das aufs genau dasselbe hinaus. Was soll ich in meiner Tasche haben? Kann ich die auch mit reinnehmen? Was soll denn da drin sein, wenn sie es kontrollieren? Ohne Witz.
Na, vielleicht wollen die auch die Diebstähle, die du, also wenn du eine Deckbox einfach nimmst und in deinen Rucksack verschwinden lässt in der Halle, aber ich meine, oh Gott.
Ja, aber auch wenn du wirklich einen ganzen Tag mit deiner Matte und deiner Deckbox rumläufst. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da einfach mal aus Versehen ihre Deckbox da rum stehen lassen. Ich will gar nicht wissen,
wie viele Leute aus Versehen meinen Rucksack mitnehmen.
Ja.
Ja, wahrscheinlich bekommen wir dann irgendwelche Nummern.
Ja, wahrscheinlich.
Dann werden die Nummern abgezogen, ich sehe schon, ey.
Ja. Du musst 1000 verprügelt für deine Nummer.
Und in jeder Runde, wenn ich eine rauchen möchte, muss ich dann meine Tasche holen, Zigaretten rausnehmen.
Ja, oder du packst halt deine Tasche oder deine Zigaretten.
Ja. Ja, wir haben uns ja schon ausgemacht, dass wir da alle mit Netto-Beutel rumlaufen.
Ja. Genau, wir machen Team Netto. Jeder mit Netto.
Netto, Edeka,
Mama, wir haben schon, alles wir haben dabei. Schon, wir haben schon überlegt, ob wir Ultimate Guard anschreiben, dass die uns Yu-Gi-Oh! Plastebags sponsern.
Na, ich hab noch meinen Plastebeutel von der DM dieses Jahr. Also.
Den hab ich auch noch, den kann ich auch benutzen.
Seht ihr? Merchandise, alles da.
Ja.
In Rimini habe ich ja schon geübt mit meinem Studiumsbeutel da. Weil ich nichts dabei hatte.
Eine Originaltasche von Konami. Ey, komm, das geht doch auch.
Das muss gehen.
Ja, wir können ja auch unsere Bomben zur Not auch in unsere Deckboxen irgendwie einbauen.
Ja, ja, also. Ja, wenn es hart auf hart kommt, immer schön Deckbox.
Ja.
Ich hoffe halt, dass wir Getränke wenigstens mit reinnehmen können, weil ich trinke gerne mal nach dem ersten oder zweiten Spiel einen Schluck.
Soweit ich weiß, dürfen wir das nicht, wir müssen die drin kaufen.
Ja, aber drinne kaufen ist ja auch okay. Hauptsache, ich kann mit an den Tisch, wenn ich spiele. Irgendwie.
Das müsste gehen. Ja. Was man auch noch sagen könnte, die Sicherheitsvorkehrungen sind nur für Prag. Das liegt an der Location. Das wird nicht auf jeder Weise so sein.
Ja. Naja, mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Vielleicht, ich denke mal, dass sie das dann alles lockerer sehen werden. Es gab ja auch mal, wenn man jetzt zurückdenkt, ich glaube, das war die DM 2012, war das in Bochum, wo es irgendwie Sicherheitsauflage gab, dass die Spieler keine PET-Flaschen mit in die Location bringen dürfen. Und es gab doch so einen Shitstorm, im Endeffekt, dass es Sonntag schon wieder gelockert worden ist und Sonntag durften alle ihr Zeug reinnehmen. Also erstmal abwarten und jeder, der jetzt echt meint, er fährt auf dieses Event nicht, weil er da seine Tasche nicht mit reinnehmen darf. Ganz ehrlich, dann wollt ihr nicht dort sein, dann habt ihr einfach nicht keine Lust drauf und wollt euch einfach nur drüber aufregen. Also jeder, der das als Grund vorschiebt, nicht auf eine YCS zu fahren, der hat irgendwo einen Schuss nicht gehört. Ja gut, was kann man noch sagen zu Prag? Was erwarten wir für Meta?
Das wird die Yugi-Leute, glaube ich, nicht stören. Wegen den Taschen. Da müssen wir durch. Ich bin sogar der Meinung, das wird mal wieder eine richtig große YCS, weil jetzt sind sie halt alle enttäuscht, dass ihr ausgefallen ist. Die sind heiß, nach 4 Monaten endlich mal wieder ein Europaturnier zu spielen. Und jetzt haben wir 2,5 Monate Zeit zum Plan, also die Leute. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mal wieder die 1000 Leute dahin bekommen. Aber das wird sich ja dann zeigen, ob es klappt. Vor allem das Meta, was jetzt ihr besprechen wollt, das wird wahrscheinlich nicht so lustig.
Viele Leute haben schon gesagt, die wollen nicht spielen, da kenne ich schon. Hm. Also ja. Ich habe einige, die sind froh, endlich mal wieder ein mögliches T0-Format zu spielen. Und die anderen sind dann halt so, nein, das will ich nicht. Ich will nicht das Deck spielen und ich,
Genau.
Und alles wird zu teuer und wir müssen so viel Geld ausgeben.
Ja, oder man hat vorgesorgt.
Ja, oder man hat vorgesorgt und hat halt einfach alles schon.
T1-Deck ist halt so.
Ja. Es war halt schon immer so. Es war zur Dragon Ruler-Zeit so, dass die Dracosachs dann halt dementsprechend teuer waren. Die Necrots, die Prionax waren genauso teuer. Also entweder man will es halt spielen oder will es nicht spielen, das T1-Deck. Ja, und wovon reden wir überhaupt, von welchem T1-Deck? Wir bekommen im nächsten Set einige krasse Karten. Zum einen ist es dann der Cyberdrachen Infinity.
Achso, ich dachte, du redest über Cosmo.
Schade. dann bekommen wir die Rafflesia, ein anderes gutes Exit-Monster. Wir bekommen diesen Performable Pendulum Wizard, der wohl auch der schon in Secret Rare angekündigt worden ist. Dann gibt's noch die Solemn Notice. Das ist nochmal eine weitere neue Solemn Judgment-ähnliche Fallenkarte sozusagen, oder eher Warning-ähnliche Fallenkarte.
Das ist ja noch nicht bekannt, was die wird. Nicht
bekannt ist, was sie für eine Seltenheit hat, wo aber auch irgendwie 90% ausgehen, dass die Secret Rare wird, weil Solemn-Karten eigentlich bis jetzt immer Secret Rare im Core-Set waren. Ja, und dann kommen noch ein paar andere kleinere Karten, die aber wohl nicht in der Rarität so hoch sind, wie Twin Twister oder halt diese neuen Performables. Ja, und was bringt dieses Set für einen Impact auf das Meta? Was macht das mit dem Meta? Ich frage einfach mal Dave.
Also man kennt Necrots, man kennt Dragon Ruler, man kennt Mermel. Das waren alles Decks, die haben alles aus ihrem Deck gesucht. Das kriegen wir wieder.
Bloß nochmal eine Stufe höher.
Nur, dass das alles jede Runde wiederkommt.
Ja.
Falls es eine nächste Runde gibt.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt heißt es halt einfach, ein Deck zu finden, was halt da sich durchsetzen wird. Ich rechne mit einer 80-90%igen Quote von diesem Deck, dass das toppt. Ich bin mal auch gespannt, was die Anti-Decks sich einfallen lassen, weil mit einem Twin Twister ist auch langsam so 4-Set nicht mehr so wichtig für einen.
Na, gegen Ende Januar kommen ja noch Monarchen. Aber ich denke auch nicht, dass sie so viel machen werden, jetzt wo Notice noch dabei ist.
Naja, die Monarchen werden schon interessant sein. Aus dem einfachen Grund, die werden viele unterschätzen. Die sind in Japan nicht so viel gespielt worden, das lag aber um Shockmaster. Und das ist halt auch so eine interessante Sache. Dadurch, dass wir halt das ganze Format ohne Shockmaster spielen und die Japaner das mit Shockmaster gespielt haben, wird das Format bei uns sehr anders sein als dort. Also das wird auch nochmal interessant. Da müssen sich Spieler auch wieder viel vorbereiten. Und sonst wird es halt auch viel Cosmo-Support geben. Ich wünsche allen Cosmo viel und viel Erfolg. Und viel Spaß bei den Side-Events. Es gibt nur Public-Events.
Dann noch irgendwas Interessantes für Infernals dabei?
Nee. Infernals ist abgeschlossen.
Ja. Hast du Minerva? Weil dann brauchst du nichts mehr.
Naja, ja, Jens, gewinnst du nächste Mal, wir essen das eine.
Ja. Na, ich denke mal, ich spiel's dann wieder mit Düften im Prag. Weil neues Deck war so keine Lust. Ich
bleib einfach andere Düfte spielen. Nicht, dass es wieder endet wie in Dublin.
Ja, ich weiß. Ich hab ja jetzt welche in Kamen.
Schön.
Ja, auf jeden Fall, wir haben halt einfach wieder die Situation, wenn man spielt halt entweder das T1-Deck oder man spielt halt antimagische Duft.
Genau. Wie immer.
Ja. Auf jeden Fall, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Gut, nochmal so eine andere Sache. Gibt es im Bosch sonst noch irgendwas, was zu besprechen wäre, was vielleicht doch irgendwie relevant sein wird? Eine Karte fällt mir noch ein. Mal gucken, ob ihr auch auf die kommt.
Da gab es doch noch so eine Türde, oder? Oder nee, in Affe war das.
Ja, okay. Das sind ja die Performables.
Achso, okay.
Mir fällt jetzt spontan keine anderen ein, weil ich jetzt wirklich komplett auf die Performables eingestellt bin. Dann halt noch der Atlantische Prinz.
Ja, genau. Den
Ach, den meinst du. Okay, gut.
Ich habe noch eine Supportkarte für Mermail. Wird Mermail mit der mithalten können?
Glaub, kommt drauf an, spielst Duft? Wahrscheinlich, nein, ne?
Ich glaube nicht.
Ja, dann eher nicht.
Spielst du drei Diven?
vielleicht kriegen wir noch eine Bandlist dazwischen. Vielleicht haben wir dann drei Diven.
Ja, vielleicht auch nicht.
Weil wir ja das neue Produkt verkaufen. Das ist auch noch so eine interessante Sache, ob wir vielleicht noch eine Bandlist bekommen vor dem vor dem Set und dann einfach sagt, hier, wir nehmen euch den Joker, wir nehmen euch die Wavering Eyes und mal schauen, was er dann macht.
Ich bitte darum, dass die Wavering Eyes einfach wegnehmen.
Ja, ich glaube, das wünschen sich gerade sehr viele, weil die gerade sehr ähnlich ist wie eine Super Poly im Shadow-Format.
Ja. Den Rest können sie ja kaum Karten. Das ist, doch, vielleicht könnten bei uns sogar in Performages rangehen, so wie in Japan auch. Weil die konnten wir jetzt sehr, sehr lange spielen. Ja. Eigentlich schon.
Ja, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass es so viel machen würde, weil dann spielen wir einfach Draco Slayer und gut ist.
Na, Draco Slayer spielt man doch sowieso.
Muss man nicht. Aber es ist ja wieder, ja, da kann man jetzt auch ewig drüber quatschen wieder.
Ja. Könnte man so eine Liste erwarten zum 1.1. hin oder noch später?
Ach, wann kam denn die letzte?
Noch im Oktober.
Ja, dann eigentlich schon, ja. Januar eigentlich.
Ja, im Januar wird wieder zum Januar März wieder machen Zeit. Sie dann.
Ich hab auch irgendwie, also entweder
ja, April.
Entweder bringen die noch vor die Liste, oder die bringen dann halt erst eine nach der YCS. Also das sind so die zwei Daten, wo jetzt noch was kommt.
Ne, November kam die letzte.
Ah, November sogar. Gut, dann ist es halt echt, es wäre halt doof, wenn es schon im Januar kommt.
Oder? Ach genau, der magische Tag
an den kein Konami-Event gehabt mit der Liste, also außer das LLDS. Ich meine, 50 Mann durften spielen.
Ja. Richtig. Ja, kann gut sein, dass zu Prag schon wieder eine neue Liste da ist.
Ja, mal schauen, aber ich denke mal erst danach. Die setzen meistens die Listen nach Events an. Wir hatten ja auch nach Dublin wohl eine neue Liste. Wir hatten nach Prag letztes Jahr eine neue Liste. Und wir hatten nach Rimini, glaube ich, auch eine neue Liste.
Nee, die kam im November dann.
Warte, sagst du, Tim, sie war nach der Produktangesetzte-Liste. Ja, mal gucken, wir werden es sehen. Ja, das auf jeden Fall soweit von uns. Damit möchte ich auch die Runde für heute schließen. Ich möchte euch nochmal Danke sagen für den Podcast und wollte noch jemanden grüßen. Dave, fang du mal an.
Ja, ich grüße immer die gleichen. Also ich grüße mein Team, Families Force, ja. Denn hier die tolle Skype-Runde und alle vom Podcast.
Ja.
Unser Mr. Moderator.
Ich habe gestern in dem Video ungefähr 5000 Leute gegrüßt, die können sich dann gerne angesprochen fühlen. Ansonsten alle vom ETCG-Team. Und so weiter und so fort.
Mittlerweile auch auf YouTube hoch. So.
Sehr schön. Ja, schaut mal alle vorbei.
Ja. Und ich möchte einfach mal die ganze Yugi-Community grüßen. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ja, freut euch aufs nächste Jahr. Wird einiges passieren. Vor allem in unserer Region, so Mitteldeutschland und so. Genau. Und danke für die Einladung, Max, dass ich mal wieder mitmachen konnte, ein bisschen quatschen konnte.
Ich möchte mich bei euch dreien erstmal bedanken für den Podcast. Ich grüße natürlich alle, die zuhören und hoffe wieder auf ordentlich Feedback. Meldet euch ruhig, ich würde gerne mit euch quatschen oder über die Themen diskutieren. Und sonst wünsche ich allen besinnliche Feiertage, einen gesunden Rutsch ins neue Jahr, dass alles klappt, dass eure Vorsätze in Erfüllung gehen und dass wir uns alle dann hoffentlich zum nächsten Podcast wieder hören oder uns auf einem Event sehen.
Krass.